In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Lesung aus dem Buch der Psalmen. So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Vom Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus. Herrsche inmitten deiner Feinde. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich meine Katechesen über die Gebete der Psalmen beenden, indem ich über einen der berühmtesten Psalmen meditiere. Es ist ein Königspsalm und der Inhalt dieses Psalmes wurde im Neuen Testament ganz intensiv auf Christus hingelesen. Es ist der Psalm 110 in der hebräischen Zählung, 109 nach der hebräisch-lateinischen Zählung. Es ist ein Psalm, der in der ganzen christlichen Tradition wirklich geliebt wurde und oft zitiert wurde. Es ist ein Psalm, der geschichtlich wohl zur Einsetzung eines Königs gebetet wurde. Aber über dieses historische Faktum hinaus hat er eine viel tiefere Bedeutung. Es ist die Feier des siegreichen Messias, der zur Rechten Gottes erhöht wird. Der Psalm beginnt mit einer feierlichen Erklärung. So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Gott selbst intronisiert den König in Herrlichkeit. Er setzt ihn zu seiner eigenen Rechten, Zeichen größter Ehre und absoluten Privilegs. Der König ist dazu gerufen, an der Herrschaft Gottes teilzunehmen, deren Mittler er beim Volk ist. Solche Herrschaft des Königs konkretisiert sich auch im Sieg über die Feinde, die ihm zu Füßen gelegt werden durch Gott selbst. Der Sieg über die Feinde ist zwar der Sieg des Herrn, aber der König darf teilhaben an diesem Sieg. Und es ist Zeichen der göttlichen Macht, an der er teilnehmen darf. Vom Neuen Testament wurden diese Verse, die jetzt folgen, im Hinblick auf Christus, auf den Messias genommen. Es wurde oft diese Stelle zitiert im Neuen Testament. Jesus selbst zitiert diese Stelle, um zu zeigen, dass der Messias größer ist als David und über ihm steht. Der heilige Petrus greift diese Stelle auf bei seiner Pfingstpredigt, als er über die Auferstehung Christi spricht, wo Christus zur Rechten Gottes erhöht wird. Christus steht zur Rechten Gottes und nimmt an der Herrschaft Gottes über die Welt teil. Es ist tatsächlich Christus, der Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels kommen wird, so wie Christus sich selbst im Synedrium beim Prozess definiert, der dieser König ist, der zur Rechten Gottes des Vaters erhöht wird. Gott hat ihn über alle Engel erhoben, über alle Mächte und Gewalten und hat ihm all seine Feinde zu Füßen gelegt, bis hin zum Tod, der von Christus definitiv besiegt wurde. Man versteht also klar, dass dieser König, der hier an der Herrschaft Gottes teilnimmt, nicht irgendein Mensch sein kann in der Linie Davids, sondern es muss der neue David sein, der Sohn Gottes, der den Tod besiegt hat und wahrhaft an der Herrlichkeit Gottes teilnimmt. Es ist unser König, der uns auch das Leben, das ewige Leben gibt. Zwischen dem König, der in unserem Psalm besungen wird, und Gott besteht eine untrennbare Verbindung, und diese beiden bilden eine einzige Regierung, sodass der Psalmist sagen kann, Gott selbst ist es, der sein Zepter ausstreckt. Vom Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus, heißt es. Herrsche inmitten deiner Feinde, so heißt es im Vers 2 dieses Psalmes. Die Ausübung der Macht ist eine Aufgabe, die der König direkt vom Herrn, von Gott empfängt. Eine Verantwortung, die in der Abhängigkeit und in Gehorsam leben muss, um so zum Zeichen innerhalb des Volkes zu werden, der mächtigen Gegenwart und sorgenden Gegenwart Gottes. Ehre und Sieg sind Gaben, die dem König von Gott gegeben werden. Er besiegt seine Feinde, er beherrscht sie, aber er formt sie um, er regiert sie durch seine Liebe. In den folgenden Versen wird die Größe des Königs gefeiert. Der Versikel 3 bringt allerdings ein paar Interpretationsschwierigkeiten mit sich. Im Originaltext, im Hebräischen, wird hier an die Einberufung des Heeres angespielt, dem sich das Volk anschließt rund um den Herrscher am Tag seiner Krönung. Die griechische Tradition in der Septuaginta, eine Tradition, die ins zweite, dritte Jahrhundert vor Christus zurückgeht, spielt hier auf die göttliche Sohnschaft des Königs an, auf seine Geburt aus Gott. Und diese Interpretation ist die Interpretation der Wahl der ganzen Kirchentradition. Und dann klingen die folgenden Versikel so: Dein ist die Herrschaft am Tage deiner Macht, wenn du erscheinst in heiligem Schmuck. Ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstein, Stern, wie den Tau in der Frühe. Dieser Rätselspruch über den König ist geheimnisvoll. Es wird hier auf das Morgenrot angespielt, die geheimnisvolle Schönheit an den wunderbaren Tau, der am Morgen auf den Feldern glitzert und sie fruchtbar macht. Hier wird gezeigt, dass die Figur des Königs unlösbar an die himmlische Wirklichkeit gebunden ist. Dieser König ist Mittler der Herrlichkeit Gottes, der Heiligkeit. Und das kann ein irdischer König nie vollbringen. Dieser König, von dem hier gesprochen wird, kommt von Gott. Er hat das göttliche Licht in sich, das er in die Welt trägt. Mit diesem geheimnisvollen Spruch endet der erste Teil dieses Psalmes. Es folgt aber sofort darauf ein weiterer Orakelspruch geradezu, der eine neue Perspektive öffnet. Im Versikel 4 heißt es: Der Herr hat geschworen und dir wird's ihn reuen. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek war König von Salem, der Abraham gesegnet hatte und Brot und Wein dargebracht hatte nach dem siegreichen Heereszug, den Abraham unternommen hatte, um den Neffen Lot aus den Händen der Feinde zu retten, die ihn gefangen genommen hatten. In der Figur des Melchisedek sehen wir priesterliches und königliche Macht zusammenfließen. Und das ist es, was Gott diesem König jetzt verspricht. Er wird König sein, er wird Priester sein für immer. Er wird die Gegenwart Gottes in seinem Volk vermitteln durch den Segen Gottes. Und dieser Segen Gottes trifft sich in der Liturgie mit der Antwort des Menschen. Der Hebräerbrief spielt auf diese Versikel an. Und im Kapitel 7 wird über das Priestertum Christi reflektiert. Jesus, so heißt es im Hebräerbrief im Licht des Psalmes 110, Jesus ist der wahre und endgültige Priester, der das Priestertum von Melchisedek zur Vollendung bringt und es vollkommen macht. Melchisedek, so schreibt der Hebräerbrief, war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Genealogie, ein Priester, der nicht nach dynastischen Regeln eingesetzt wurde. Deswegen bleibt er auch Priester auf immer. Er ist Vorbild oder Vorfigur Christi. Er ist nicht Priester nach menschlichem Gesetz, sondern er besitzt die Macht eines unzerstörbaren Lebens in sich. Der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Sohn Gottes, Jesus, wo er zur Rechten Gottes sitzt, passt ganz genau in die Prophezeiung dieses Psalmes. Denn er hat dieses Priestertum Melchisedeks absolut und ewig gemacht. Er hat Brot und Wein dem Vater dargebracht, wie schon Melchisedek. Aber erst bei Jesus Christus im eucharistischen Mahl findet dieses Opfer seine Vollkommenheit. Er hat den Tod besiegt und das Leben allen Glaubenden gebracht. Er ist ewiger Priester, heilig, ohne Tadel, so heißt es im Hebräerbrief. Er kann vollkommen diejenigen retten, die durch ihn sich Gott nähern. Und er lebt immer, um für sie Fürsprache zu halten. Nach diesem göttlichen Spruch im vierten Versikel wendet sich die Szene des Psalms und der Psalmdichter wendet sich direkt an den König. Das heißt hier, der Herr steht dir zur Seite. Zunächst war es der König, der sich zur Rechten Gottes setzen durfte. Und jetzt ist es der Herr, der sich an die rechte Seite dieses Königs stellt, um ihn zu beschützen mit seinem Schwert in der Schlacht und vor jeder Gefahr. Der König ist in Sicherheit. Gott ist sein Herr und gemeinsam besiegen sie jedes Übel. Es öffnen sich damit die Schlussversikel dieses Psalmes mit dem Blick auf den triumphierenden König, der sich seinen Feinden entgegensetzt und diese besiegt und die Nationen richtet. Diese Szene zeigt ganz stark die Dramaturgie dieser Gerichtsszene. Der König, beschützt von Gott, überwindet jedes Hindernis und ist sich sicher im Sieg über das Böse. In der Welt gibt es so viel Böses und das Böse scheint immer stärker zu sein, aber das stimmt nicht. Der Herr ist stärker. Unser wahrer König und Priester, Christus, denn er kämpft mit der ganzen Kraft Gottes. Und all diese Dinge, die uns am positiven Ausgang der Geschichte zweifeln lassen, werden durch Christus besiegt. Wir sehen in ihm, die Liebe siegt und nicht der Hass. Hier fügt sich das eindrückliche Bild ein, mit dem unser Psalm endet. Auch ein geheimnisvolles Wort. Es heißt in Versikel 7, er trinkt aus dem Bach am Weg, so kann er von Neuem das Haupt erheben. Wir sehen hier inmitten der Schlacht die Figur des Königs, der in einer Kampfpause im Bach trinkt und neue Kraft schöpft, um seinen Weg aufs Neue aufnehmen zu können, den Kopf erhoben und siegreich. Es ist klar, dass dieses rätselhafte Wort für die Kirchenväter ein Wort war, das sie zu Interpretationen angeregt hat. Augustinus sagte, dieser Fluss, dieser Bach am Weg ist die Menschennatur, aus der Christus getrunken hat, um so in die Menschennatur einzudringen Und als Haupt dieses mystischen Leibes Christi den Menschen zu Gott zum endgültigen Sieg zu erheben. Liebe Freunde, wenn wir dieser Interpretationslinie des Neuen Testaments folgen, sehen wir, dass die Kirche diesen Psalm immer hochgehalten hat als einen der wichtigsten messianischen Texte. Natürlich haben die Kirchenväter permanent sich darauf bezogen, wenn sie von Christus gesprochen haben. Dieser König ist definitiv Christus. Er besiegt die Mächte der Welt. Das ist das Wort, das ewige Wort des Vaters, das vor jeder Morgenröte geboren wurde. Er ist in den Himmel aufgestiegen. Er hat im Geheimnis des Brotes und Weines die Vergebung geschenkt, die Versöhnung mit Gott. Es ist der König, der durch seine Auferstehung über den Tod triumphiert. Schauen wir noch einmal auf einen Kommentar von heiligen Augustinus zu diesem Psalm. Er schreibt: Es war notwendig, den einzigen Sohn Gottes zu erkennen, der kommen sollte unter die Menschen, um den Menschen anzunehmen und um den Menschen göttlich zu machen durch die angenommene Natur. Er ist gestorben und auferstanden, in den Himmel aufgefahren, er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt und herrscht über alle Völker. Dieser König musste vorangekündigt werden, es musste auf ihn hingewiesen werden. Denn durch die Vorankündigung war die Chance viel größer, dass er im Glauben, in Freude und Vertrauen angenommen werden konnte. Dieser Psalm spricht prophetisch in ganz sicheren Worten und ausdrücklich über unseren Herrn Jesus Christus, sodass wir überhaupt nicht zweifeln können, dass in diesem Psalm Christus angekündigt wurde, soweit der heilige Augustinus. Das österliche Ereignis im Leben Christi ist notwendig, um die wahre Königsherrschaft Christi zu erkennen. Er hat sich selbst gegeben auf einem Weg des Gehorsams bis hin zum letzten Ende. Beten wir diesen Psalm und bitten wir dabei den Herrn, dass er auch uns auf seinen Wegen führen möge in der Nachfolge Jesu Christi, um mit ihm auf den Berg des Kreuzes hinaufzusteigen, um mit ihm auch die Herrlichkeit des Himmels zu erreichen. Mit ihm, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, ewiger Herrscher und geheimnisvoller Priester, der Heil allen Menschen gibt. Und auch wir sind auserwähltes Volk geworden durch Gnade Gottes, heiliges Volk, heilige Priesterschaft. Und wir dürfen mit Freude zu den Quellen des Heils kommen und der ganzen Welt die Wunder verkünden, die er gewirkt hat, er, der uns an das Licht aus der Dunkelheit gerufen hat. Liebe Freunde, ich wollte euch in diesen letzten Katechesen einige Psalmen vorstellen, ganz wertvolle Gebete, die wir in der Bibel finden und die verschiedenen Situationen des Lebens abbilden, die verschiedenen Zustände der Seele, die wir einnehmen können, wenn wir auf dem Weg zu Gott sind. Jetzt möchte ich wirklich euch alle nochmal ganz eindringlich einladen, die Psalmen zu beten. Warum nicht auch das Stundengebet beten? Dort werden sie gebetet. Die Laudes am Morgen, die Vesper am Abend oder auch die Komplett vor dem Schlafengehen. Unsere Beziehung zu Gott muss bereichert werden auf unserem täglichen Werk durch tiefere Freude und Vertrauen. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, mit der Betrachtung des Psalm 110 oder an der Erzählung 109 möchte ich heute die Katechesen über das Psalmgebet schließen. Dieser Königspsalm wurde von der Kirche stets sehr geliebt. Die feierlichen Anfangsworte, so spricht der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße, wurden schon im Neuen Testament als messianische Prophetie aufgefasst
und auf Christus bezogen. Er, der Herr, sitzt zur Rechten des Vaters, heißt der Teil an Gottes Allgegenwart und Herrlichkeit und ist durch die Auferstehung in seine Herrlichkeit mit eingegangen. Durch ihn werden alle Feinde, das Böse, der Tod besiegt. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, die im 3. bis 2. Jahrhundert vor Christus entstanden ist, fährt fort: Ich habe dich gezeugt, noch vor dem Morgenstern wie den Tau in der Frühe. Diese Worte ließen notwendigerweise die Christen an die göttliche Herkunft denken, die diesem König zukommt, an die göttliche Herkunft Jesu Christi, die schön, unergründlich und geheimnisvoll ist. Der König, von dem der Psalm redet, kommt von Gott. Er ist der Messias, der den Menschen das göttliche Leben bringt und Mittler von Heiligkeit und Erlösung ist. Dann erwähnt der Psalm den Priester und König Melchisedek und macht ihm zum Vorausbild eines neuen Priestertums, das nicht aus der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm herrührt. Er ist, so sagt der Brief, ohne Anfang und Ende und nimmt im Opfer von Brot und Wein jene Gaben voraus, in denen sich Christus in der Eucharistie darbietet und Leben schenkt. Dieser Priester und dieses Priestertum rettet und tritt für die Menschen vor Gott ein. Wenn wir Psalm 110 beten, sehen wir, wie wir durch die Heilsgeschichte, die große Erwartung, die geheimnisvolle Hoffnung hindurchgeht nach einem König, der Mensch und doch Gott ist, in dem Mensch und Gott beieinander sind, und wie diese Erwartung Gestalt annimmt und unerwartet Wirklichkeit wird in Jesus Christus. Wenn wir den Psalm beten, beten wir mit den Jahrtausenden, und beten zugleich mitten in der Gegenwart des Leibes Christi, bitten den Herrn, der zur Rechten Gottes sitzt und der doch einer der Unsrigen ist, einer wie wir ist, dass er uns hinaufhebe in das Licht Gottes, dass er die Mächte des Bösen und den Tod besiege und uns das wahre Leben schenkt. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste, die zur heutigen Audienz gekommen sind. In den Katechesen der vergangenen Wochen hatte ich einige Psalmen als Beispiele biblischen Betens ausgelegt und mit der heutigen Katechese schließe ich diese Reihe ab. Ich wollte damit einladen und es heute nochmal tun, selber sich mit den Psalmen vertraut zu machen, von ihnen beten zu lernen und durch sie mit der ganzen Kirche und mit Christus selbst zu beten und so in die innere Beziehung zum lebendigen Gott hineinzuwachsen, der uns die Worte vorgibt und der uns zugleich darin alle menschlichen Dinge ins Göttliche hinüberzieht. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft, immer mehr diese Worte zu verstehen und von ihm selbst, von seinem inspirierten Wort, beten zu lernen. Der Herr schenke euch allen seinen Segen.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.